Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast.
Verkaufen Sie mir diesen Stift. Liebe Zuhörende, das ist einer der Sätze, den man irgendwie im Sales kennt, gehört hat und den man irgendwo auch liest und der auch so kontrovers, glaube ich, behandelt wird, auseinandergenommen wird und von manchen auch doch ziemlich ernst genommen wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Wie immer mit dem wunderbaren Björn.
Hallo.
Und mir. Und ja, Björn, wir sind mal wieder zusammengekommen. Heute mal ohne Gast. Das ist ja auch schon mittlerweile ganz ungewohnt.
Ja,
das stimmt. Mittlerweile haben wir so viele Gäste, was uns natürlich unglaublich freut. Aber ab und an wollen wir es uns nicht nehmen lassen, dass wir auch nur zu zweit zusammenkommen und ein bisschen quatschen. Und tatsächlich hat der liebe Björn heute ein Thema mitgebracht. Und zwar das Märchen vom geborenen Verkäufer. Mhm. Björn, jetzt bin ich wirklich gespannt. Warum dieses Thema?
Weil ich glaube, 95% der Menschen im Sales, so wie wir zwei, da irgendwie reingerutscht sind. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die von Natur aus dazu geboren sind, Verkäufer zu sein. Es gibt, glaube ich, Voraussetzungen, die du haben musst, damit das funktioniert. Die sind vielleicht auch angeboren, antrainiert, von den Eltern mit weitergegeben. Aber ich glaube nicht, dass es den geborenen Verkäufer überhaupt gibt. Und dein Beispiel gerade eben ist tatsächlich eigentlich der beste Einstieg, weil ich glaube, 80% aller Seller scheitern an dieser Geschichte, obwohl sie jeder kennt. Weil sie alle vergessen, dass das Wichtigste nicht das Produkt ist, sondern die Lösung, die dieses Produkt ihnen bringt. Und die Geschichte geht ja noch weiter, ne? Das ist ja dann, ne, ja, hier ist ein Stift, da kannst du mit schreiben, ja, ist toll, habe ich auch, brauche ich nicht. Es ging ja, glaube ich, damals darum, dass er ihnen den Stift weggenommen hat und gesagt, schreib mal deinen Namen auf. Und er sagte, ich habe keinen Stift, sagt er, hier kannst du mir abkaufen. Also die vereinfachte Version davon. Und genau das ist die Geschichte, warum ich finde, dass das, also so crazy wie diese Geschichte ist, sie hat so viel Wahrheit drin. Und ich glaube, ganz viele haben ja mittlerweile Bock auf Sales, kriege ich jedenfalls mit. Überall so in den Communities, in denen wir unterwegs sind, tummeln sich jede Menge Leute, die sagen, ich mache Sales, ich kann Sales. Es gibt Leute, die nach ganz kurzer Zeit schon vom Sales-Mitarbeiter zum Sales-Coach werden, weil sie mal drei Bücher gelesen haben. Caro, schöne Grüße. Aber das sind halt so Dinge, wo ich denke, so, hey Leute, niemand ist zum Verkäufer geboren, niemand. Da bedarf es durchaus noch der einen oder anderen Voraussetzung für.
Finde ich natürlich super gut den Ansatz und deine Perspektive, weil ich nämlich auch generell glaube, dass niemand zu irgendwas geboren ist. Also weil das ja voraussetzen würde, dass alle, die es nicht sind, auch gar keine Möglichkeit haben, es zu werden. Was ich aber absolut bestreite, denn, wie du sagst, einige von uns oder viele von uns sind tatsächlich eher durch Zufall dort gelandet, was immer noch nicht heißt, dass alle super sind, um Gottes Willen. Aber ich würde auch behaupten, dass ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Sales. Ich habe Wolf of Wall Street einmal gesehen, sowohl den neuen als auch die alten Filme, und das war es auch. Und worum es da eigentlich so richtig ging, war mir eigentlich auch immer gar nicht so bewusst, also dass da um das Sales geht, was ich jetzt eigentlich auch mache. Und hätte nicht gedacht, als ich das mal gesehen habe oder auch generell in meiner Vergangenheit, dass ich irgendwann mal im Sales landen würde. Ich scheine etwas nicht ganz verkehrt zu machen, ohne mich jetzt zu sehr zu loben, also versuche ich es einfach mal negativ komplimenthaft zu machen, bin ich immer noch da. Das heißt, irgendwas muss ich ja doch irgendwie können, damit ich hier zumindest überlebe. Das heißt, ich bin nicht dazu geboren worden, ich habe aber einige Sachen gelernt. Und ich glaube, das ist halt immer das, was wenn man auch sich auf einen Job bewirbt, ich finde, ein Skillset, das ist was, was man lernen kann. Ja? Mhm. Ein Arzt ist auch nicht zum Arzt geboren. Da musst du auch erstmal studieren und einiges lernen.
Ja. Ja.
Ich glaube, manche Sachen kann man nicht lernen, aber das sind eher Charakteristika, die man nicht lernen kann. Die muss man haben oder nicht.
Ja.
Patrick Minson hat mal gesagt, entweder ist man empathisch oder man ist es nicht. Das kann man nicht lernen und da hat er auch absolut recht.
Ja.
Aber Sales kann man lernen. Diese Sales-Stift-Anekdote, das ist was, womit ich dann tatsächlich auch so ein bisschen in Kontakt gekommen bin, als ich damals angefangen habe. Und da habe ich wirklich ein bisschen geglaubt, krass, ist das wirklich das, also ist das Sales? Also muss ich das können, damit ich wirklich hinten raus ein guter Sales-Rep bin? Nicht, dass das jetzt irgendwie jeder mir versucht hat einzutrichtern, aber vor allen Dingen auf LinkedIn auch, war teilweise schon so ein bisschen diese Sales-Story von diesem Stift und wenn man dann auch angefangen hat, Research zu machen und zu googeln und so, so ein bisschen dieses, wenn du es kannst, wenn du diesen Stift verkaufen kannst, dann hast du es auch drauf, wenn nicht, schwierig. So. Ich habe aber auch den Challenger Sales gelesen und dachte mir, oh Gott, ich bin eigentlich gar kein Challenger, jetzt kann ich gar kein Sales davon machen. Mal eine Frage an dich. Jetzt sagst du, du glaubst ja auch nicht daran, dass die Leute dazu geboren worden sind. Würdest du aber sagen, es gibt Leute, die das natürlicherweise doch auch besser können als andere, ohne dass sie deswegen dazu geboren sind, aber es ist eine Natürlichkeit von diesem Skillset einfach da? Mhm. Oder glaubst du, dass auch das was ist, was auch andere erreichen können, auch wenn sie es nicht von Anfang an mitbringen?
Also ich glaube grundsätzlich, dass es für extrovertierte Menschen einfacher ist als für introvertierte Menschen. Ersten Punkt. Das heißt nicht, dass Introvertierte nicht auch extremst gute Seller sein können. Ich erlebe jeden Tag hier bei uns in der Company mit Jesse das Gegenbeispiel dazu. Das ist einfach so. Das liegt aber daran, dass sie, also die ist einen viel härteren Weg gegangen. Der Weg für sie war, was das Learning angeht, weil sie kommt nicht daher. Und auch sie hat vorher was komplett anderes gemacht. Sie hat Krankenschwester gelernt, ist gelernte PDL, QM-Beauftragte, hat dann irgendwann Consulting gemacht im Bereich Dokumentationssoftware, solche Geschichten und ist dann vor anderthalb Jahren bei uns aufgeschlagen und hatte null Sales-Erfahrung, gar nicht. Was sie aber hatte, war der Wille, das zu lernen und sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, ey, bring mir das bei, ich will das. So, daraus ist mittlerweile extremst erfolgreicher Sales geworden, weil die ganz anders Sales macht, als wir alle anderen. So. Für uns extrovertierte Menschen ist es relativ leicht. Wenn ich irgendwo bin, ich gehe auf Menschen zu von alleine, das ist easy. Es fällt mir überall leicht. Immer. Einfach. Total easy. Hi, ich bin Björn, was machst denn du? Erzähl mal. So. Und ich weiß auch immer, ich muss immer fragen, dann erfahre ich ganz, ganz viel. So. Das ist einfach so ein Ding drin. Das liegt auch daran, dass ich halt Bock auf Menschen habe. Und ich glaube, das, und jetzt kommen wir auf den Kern der Frage, ist eine der Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst, dass du Sales erfolgreich machen kannst. Du musst Lust haben auf Menschen. Du musst Lust darauf haben, dir deren Herausforderungen, deren Probleme anzuhören. Weil das, was du verkaufst, kann ja im besten Fall die Lösung dafür sein. Und dann schließt sich der Kreis mit dem Stift. So bescheuert, wie es klingt und so einfach, wie es ist, es geht um einen popeligen Stift, um nichts anderes, so wahr ist es. Deinen Namen aufschreiben ohne Stift ist unmöglich. Punkt. Also ist der Stift die Lösung deines Problems. Und ich glaube, das ist was, wenn man extrovertiert ist, wenn man Menschen mag, wenn man gerne mit Menschen spricht, wenn man Menschen zuhören kann, all diese ganzen Dinge, dann ist es viel leichter, Sales zu machen. Jetzt kommt aber ein Aber. Wir Extrovertierte neigen ja dazu, viel zu reden. Und der liebe Gott hat uns bekanntlich einen Mund und zwei Ohren gegeben. Das hat einen Sinn, weil wir müssen auch zuhören. Und das ist das, was vielen schwerfällt. Deshalb für viele da ein großer Stolperstein und das große Learning. Produkt, Sales, Techniken, Medic, all das, was dazu gehört. Kannst du alles lernen. Alles, das ist was, wenn du Bock drauf hast, wenn du einen guten Mentor hast, wenn du einen guten Coach hast, wenn du gut geschult bist, das kannst du alles lernen. Das ist für mich auch nichts, wo ich sage, das sind keine Ahnung, Bücher mit 7 Siegeln. Jeder, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, du musst auch gar nicht alles von der Pike auf von vorne bis hinten drauf haben, darum geht's gar nicht. Du musst wissen, wann du was für dich am besten einsetzen kannst, all diese ganzen Dinge. Aber dieser unbedingte Wille und die Lust auf andere Menschen, den musst du haben, damit das erfolgreich ist.
Da gehe ich absolut mit. Jetzt hast du auch was sehr Schönes gesagt, dass wir gerne viel reden, aber auch viel mehr zuhören müssten. Das ist zum Glück ein Skill, den man, selbst wenn man ihn am Anfang nicht hat, dass man den lernen kann. Ja, da nehme ich mich auch vorne ganz mit, als ich im Sales angefangen habe. Und ich glaube heute auch zu wissen, dass das ein bisschen diese Unwissenheit und das Nicht-Verstehen von, wenn dir jemand gesagt hat, irgendwie du musst Funnel-Fragen stellen, du musst irgendwie eine Dingy, die Peel the Onion, wie du es auch schimpfen möchtest. Und ich immer gedacht habe, ich muss auf ein Ziel hinaus das fragen und habe deswegen Fragen um der Fragenwelt gestellt. Ich habe darauf geachtet, dass sie offen sind, dass ich irgendwo hinkomme. Und dann war ich irgendwann wo und dachte mir so, okay, jetzt haben wir ganz viele Fragen gestellt, ich habe auch ganz viele Antworten, aber wo sind wir hier? Ich habe gar keine Ahnung, ich habe komplett den Faden verloren, das Gegenüber auch wahrscheinlich noch so, was will die eigentlich? Und konnte nicht richtig zuhören auch dabei, ne? Weil ich nämlich diese Natürlichkeit des Zuhörens und des Fragens nicht zusammenbringen konnte, weil ich halt so krass geschult wurde auf eine Sache, Fragen stellen. Natürlich jetzt, mittlerweile, weiß ich das ein bisschen besser. Und ich hatte damals meinen Kollegen, der dann später auch mein Manager geworden ist, der sich Gong-Calls von mir angehört hat und dann teilweise gesagt hat, der Prospect hat gerade was gesagt. So. Und du stellst eine Frage, was toll ist, aber du stellst eine Frage, die damit gar nichts zu tun hat. Der hat was gesagt, wo ich jetzt erstmal drüber nachdenken würde und sagen würde, hä? Warum sagt er denn das? Also es ist doch etwas ganz Natürliches, wenn du etwas hörst und es nicht verstehst, zu fragen. Du versuchst aber eine Sales-Frage aufgrund von Produkt oder von Pain zu fragen, die aber damit gar nichts zu tun hat, obwohl das eigentlich vielmehr der realistische Weg gewesen wäre, der authentische Weg gewesen wäre. Und das habe ich mir so krass zu Herzen genommen, dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, einfach Fragen zu stellen. Und wenn einer was gesagt hat, ich mache das so und so, und dann ich gesagt habe, aber warte mal ganz, das macht gar keinen Sinn, auch das als Frage zu stellen. Und dadurch habe ich gelernt, viel besser zuzuhören und ganz andere Fragen zu stellen. Also, ne? Und diesen Weg habe ich dann tatsächlich lernen können und habe das Gefühl, dass ich dadurch auch besser geworden bin in allem. Wie gesagt, das ist ein Weg, den man lernen kann. Jetzt habe ich aber teilweise auch wirklich Leute gesehen, die Sales gemacht haben, die nicht in der Lage waren, sowas umzusetzen, weil sie so einen starren Blick auf Sales hatten. Sie hatten ein Verständnis von Sales und das ging schon krass in diese Wolf of Wall Street Sache. Ich habe dafür keine bessere Erklärung, aber ich finde, es erklärt immer so viel für mich. Ich hoffe, dass ihr da draußen es auch versteht, was ich meine. Auf jeden Fall dieses Eingetrichterte, alle sitzen irgendwie in einem Raum und da vorne brüllt dich einer an und danach bist du richtig hyped und weißt, wie Sales funktioniert. Aber sehr, sehr starr. Und da frage ich mich halt, ist das auch einfach nur was die gelernt haben? Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu haben. Sie wurden einfach in Anführungsstrichen falsch trainiert. Ich möchte nicht falsch sagen, weil es muss nicht sein, dass es falsch ist, es ist nur anders. Und es mag vielleicht irgendwo eine Sparte geben, wo man diesen Sales machen kann. Aber denen wurde das auch eindoktriniert. Oder sie sind generell eigentlich jemand, dem etwas fehlt, wie zum Beispiel eben Empathie beispielsweise. Und deswegen identifizieren sie sich mit diesem Weg einfach ein bisschen besser als mit dem anderen. Was glaubst du da so ein bisschen?
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ob Empathie, klingt hart, nicht vielleicht in 90% aller Herausforderungen, die wir so im Sales haben und die wir auch bei Kunden lösen, überbewertet wird. Also grundsätzlich Empathie für Menschen, wenn die eine Herausforderung haben, die ihren Arbeitsalltag betrifft, wodurch deine Lösung, keine Ahnung, diesen Arbeitsalltag massiv verändert, dann glaube ich, ist Empathie schon cool, weil dann kannst du es mitfühlen. Die Frage ist halt immer, wenn du so geschult bist da drauf, dann bist du meiner Meinung nach nicht zu Ende geschult. Das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende. Also, das heißt, ich habe ein Skript, ich habe Leitplanken, an denen ich mich entlanghangeln kann. Dieses Skript ist aber, glaube ich, persönlich dann auch nicht zu Ende gedacht, weil es hilft dir nichts, wenn dein Kunde mal anders abbiegt als das, was auf dem Skript steht. Dann haben gerade auch Newbies oftmals verloren, weil das bringt sie sehr schnell raus. Das ist einer der Momente, wo bei mir auf meinem Skript stets Frage stellen, Fresse halten. Immer. Das ist das Erste. Ganz, ganz groß. Und wenn jemand was sagt, was ich nicht verstehe, dann steht da immer unter der Antwort, wie meinen Sie das genau? Erklären Sie mir das mal. Also, noch tiefer rein. Wenn ich selber merke, ich komme gerade irgendwo raus, dann ist für mich immer der Punkt, wo ich sagen muss, okay, hey, frag doch einfach nochmal nach. Was ist ja wurscht. Dauert das Gespräch halt 5 Minuten länger. Jemand, der sich 5 Minuten länger mit mir beschäftigt, alles gut, kann nicht so schlecht sein. Also für mich ist mein Way zurück, ist immer zu sagen, Okay, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie meinen Sie das genau? Erklären Sie doch mal bitte. Damit ich das auch wirklich nachvollziehen kann und damit wir auch hinterher eine Grundlage haben fürs Gespräch, damit wir weitermachen können zum Beispiel. Und dann warten. Und dann muss er es erklären. Und entweder stellt er fest, dass er Unsinn ist, was er gesagt hat, und das war's, oder er erklärt es dir so, dass du es verstehst. Wenn du es selbst dann noch nicht verstehst, dann pick dir einen dieser Punkte raus, die er erzählt hat, und frag da nochmal gezielt nach. Okay, ich habe jetzt gerade mitgekriegt, der Punkt XY, das wäre für Sie ein sehr wichtiger. Können Sie mir nochmal erklären, ganz genau, wie machen Sie das jetzt? Nochmal tiefer rein. Und irgendwann merkt er, okay, alles klar, du kommst immer tiefer, immer tiefer. Und dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo du eigentlich ganz schnell den Weg zurückfindest. Okay, das heißt, wenn wir das lösen können für Sie, haben wir eine Grundlage, dass wir das Gespräch weiterführen können oder nicht? Jo, okay, alles klar, wunderbar, dann gehe ich jetzt mal den Weg zurück. Und dann bin ich wieder an meinem Start, an meinem Punkt, wo ich weitermachen kann. Und das sind ganz kleine Dinge, glaube ich, die dafür sorgen, dass du immer wieder so dich da so durchschlängeln kannst. Und dafür brauchst du nicht mal Empathie. Dafür musst du nur ein bisschen Verständnis für das haben, was so auf der Gegenseite passiert. Und da nehme ich Company Culture, mein Lieblingsthema, wirklich Führungskräfte in die Pflicht. Leute, bildet eure Leute vernünftig aus, dass die nicht dastehen wie der Ochs vom Berg in so Situationen. Das wird für alle Newbies euch sowieso passieren, zwangsweise, weil das ist uns allen passiert, als wir neu angefangen haben. Niemand von uns ist zum Geborenen, ist der geborene Verkäufer. Da haben wir es wieder. Also, das ist Learning by Doing. Aber ey, ganz ehrlich, rennt doch mal vor eine Wand. Ist doch nicht schlimm. Wichtig ist, dass ihr halt, wenn ihr abprallt, davon nicht zu hart auf den Boden aufschlagt, sondern dass ihr wisst, okay, wie kann ich vernünftig abrollen? Das, finde ich, ist so das Hauptthema dabei. Und insofern, ich sehe es nicht, ich würde wirklich sagen, nicht zu Ende geschult in diesem Fall. Das wäre so das, was ich sagen würde dazu.
Wenn du sagst, nicht zu Ende geschult, mal deine Meinung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu schulen oder geschult zu werden. Mhm. Ja, es gibt die Möglichkeit, ich mache ganz viel Research, ich lese Bücher, ich unterhalte mich mit Leuten aus der Community, ich gucke LinkedIn an, etc. pp. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe einen Schritt weiter und ich gehe wirklich in Sessions von Sales Coaches, ja, von den engeren One-to-Ones bis hin zu, da sitzen 20.000 Leute und ich habe 3 Milliarden Euro für dieses Ticket bezahlt. Und dann gibt es ja auch nochmal die Company, die vielleicht ein Sales Enablement hat. So. Wenn du sagst, nicht zu Ende geschult, welche dieser 3 Kategorien, und vielleicht übersehe ich auch eine, dann bitte sag mir das, würdest du sagen, hat dazu geführt? Und was ist auch so ein bisschen die Eigenverantwortung vielleicht dahinter und was ist vielleicht auch keine Eigenverantwortung dahinter, sich zu Ende zu schulen oder geschult zu werden?
Okay, also grundsätzlich für mich das beste Schulen sind erfolgreiche Kollegen. Heißt, ich fange neu in der Company an. Mein erster Punkt ist, ich gucke mir die raus, bei denen es erfolgreich funktioniert und sag mir, darf ich mich bei dir für einen Tag daneben setzen, nachdem ich so meine üblichen Onboarding-Schulungen und sowas gemacht habe. Und wenn ich das, wenn es mir was bringt, dann frage ich auch nach, hey, proaktiv, ich würde gerne noch ein bisschen länger daneben sitzen, weil das, da finde ich mich drin wieder. Und das machst du nicht mit einem, sondern das machst du mit 5. Weil du brauchst ja unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist für mich einer der Hauptpunkte, weil warum, ich muss ja das Rad nicht neu erfinden, sondern es gibt bei uns Leute in der Company, die was schon gut können und die was gut machen. Also mache ich es mir doch nach Möglichkeit einfach, ne, und nimm mir das, wo es gut funktioniert, als Vorbild. Und jetzt kommt der Punkt, nicht bei einer Person, weil jetzt bin ich extrovertiert, der andere ist introvertiert oder umgekehrt und schon wird's spannend und wird nicht funktionieren. Also muss ich mir schon Leute suchen, dass ich so einen groben Durchschnitt habe von denen, die da sind und schau, bei wem geht's gut. Spannend wird, wenn ich rausfinde, dass es bei keinem gut funktioniert. Weil dann kommen wir an den Punkt, den du gerade eben sagtest. Und das, da sehe ich schon in allererster Linie, im ersten Step sehe ich die Firma dafür als Verantwortung. Weil das ist ja, ich stelle jemanden ein und ich habe eine Erwartungshaltung an den und genauso hat der eine Erwartungshaltung an mich. Und ich finde, das ist auch meine Verantwortung als Unternehmen und auch als Führungskraft, den so auszubilden, dass er das Rüstzeug hat, sein tägliches Geschäft vernünftig, erfolgreich, mit Spaß zu machen. Diese 3 Punkte müssen erfüllt sein. Vernünftig, erfolgreich, mit Spaß. So, dann ist es gut. Einer dieser Punkte nicht dabei, fehlt was. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann warum macht es dir keinen Spaß? Was fehlt dir? Wenn es nicht erfolgreich ist, warum ist es nicht erfolgreich? Was fehlt dir? Vernünftig heißt mich an das halten. Ich führe gute Gespräche. Ich lerne viel. All diese ganzen Geschichten funktioniert nicht. Warum nicht? Was fehlt dir? Also das ist halt wirklich was, wo ich sage, da ist das Unternehmen gefragt. Für jeden der Bock hat, Sales zu lernen, ey, Leute, hier, ne, eigene Nase fassen und loslegen. Es gibt so viel, du hast es ja eben schon gesagt, so viele Möglichkeiten, sich Sales-Wissen raufzupacken. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, sich Sales-Wissen für schmales Geld sogar raufzupacken. Muss man auch mal ehrlich sein. Ein Beispiel, die Masterclass Academy von SDR South Germany, mit ehemals jetzt Sales im Dach. Also Leute, ganz ehrlich, noch mehr Sales-Wissen in kürzester Zeit für schmales Geld könnt ihr nicht kriegen. Rein da, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt so viele geile Bücher, die man lesen kann. Und das sind, es müssen gar nicht so, also es muss gar nicht das 100. Buch zum Thema irgendeiner Sales-Taktik sein, sondern ich mache euch mal meine Empfehlung. Fangt mal mit Simon Sinek Why an. Und wenn ihr damit angefangen habt und ihr das beantwortet habt, dann fällt euch ganz viel leichter im Nachgang. Und das ist halt echt so ein bisschen wieder dieses mit der geborene Verkäufer. Was will ich denn eigentlich machen? Warum mache ich Sales? Mache ich Sales, weil ich damit Millionär werden kann? Hey, voll legitim, alles gut. Muss halt gucken, wo und wie. Hast auch viel Druck, all diese ganzen Geschichten. Mache ich Sales, weil ich da Bock drauf habe, weil mir das Spaß macht? Mache ich Sales, weil ich Lust drauf habe, Menschen was zu verkaufen? Weil jetzt, wenn wir in unserer kleinen SaaS-Bubble, ne, nochmal, der Autoverkäufer macht auch Sales. Der Mann im Möbelhaus, der Menschen, der verkauft denen ja kein Schlafzimmer, der verkauft denen guten Schlaf. Süße Träume, das ist das, was er ihnen verkauft. Der Mann im Wohnmobilhandel verkauft kein Wohnmobil, der verkauft Erinnerungen an schöne Urlaube. All diese Dinge. Und ich finde, das ist das, wo man sagen muss, ey, hab ich da Lust drauf? Finde ich auch meine Branche, auf die ich Lust habe, die ich gut kann? Ich finde das voll legitim, wenn Leute sagen, boah, Software-Sales, um Gottes Willen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ey, kann ich voll und ganz verstehen. Ne? Also ich habe auch gefühlt 25 Jahre was anderes gemacht. Habe da Bock dran gehabt. Also das ist gar nicht der Punkt. Entscheidend ist, Leute, sucht euch was, worauf ihr Lust habt und dann macht das mit Leidenschaft. Weil dann ist das Lernen auch viel einfacher.
Ja, das finde ich mindestens einen der besten Tipps, mit Leidenschaft dabei zu sein, weil dann sind viele Dinge auch einfach dahinter, die du gleich abhaken kannst. Dann hast du Fun dabei, dann wirst du dich reinhängen, dann wirst du, und ich finde das immer schwierig mit der Extrameile. Ja, da glaube ich, müsste man auch mal eine Definition für finden.
Ja, was verstehst du, wenn wir schon dabei sind? Was ist für dich die Extrameile? Du hast sie ja auch schon öfter gehört und gespiegelt bekommen wahrscheinlich, ne?
Ja, also für mich ist jeder, der im Sales arbeitet, für sich Sachen neu lernen möchte und verstehen möchte und immer daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln, automatisch jemand, der das macht, auch jemand, der die Extrameile geht. Mhm. Ich definiere die Extrameile nicht mit, was ich leider oft auf LinkedIn sehe. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, außer ein subjektives. Und das ist für mich das Falsche, was ich auf LinkedIn sehe. Zu sagen, ich bin die Extrameile gegangen und habe um 22 Uhr noch dem CPO eine Nachricht geschickt. Ich habe um 22 Uhr auf einem Samstag noch eine Präsi fertig gemacht, habe am Sonntag noch eine E-Mail geschrieben und habe am Montag mit denen gesprochen und habe den Deal gewonnen. I don't think so, dass das der Grund dafür war. Du hast wahrscheinlich einen guten Job in deiner Discovery gemacht. Du hast ein Problem gelöst, du hast Value Selling gemacht. Ich bin mir 100% sicher, dass du nicht das geschafft hast, weil du am Wochenende gearbeitet hast. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das sehe ich aber ganz oft. Ich habe auch schon am Wochenende Sachen gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich das sonst nicht schaffe. Ich habe das nicht gemacht, um irgendwie zu sagen, ich bin so geil. Die Angst dahinter, die ich hatte, war aber auch gleichzeitig so, dass sie mich jetzt nicht komplett fertig gemacht hat. Also es ist für mich nicht schlimm gewesen, dass ich am Samstag den Laptop aufgemacht habe. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn man eine gewisse Angst dahinter hat, muss man schon fragen, war es wirklich was du nicht gemacht hast, weil es schlimm ist, sondern du hast Spaß dran gehabt, oder war es doch die Angst, die zu doll war? Das verschwimmt manchmal ein bisschen ineinander. Das habe ich bei mir in der Vergangenheit auf jeden Fall so gesehen. Das heißt für mich nicht irgendwie, ich glaube, man kann auch die Extrameile gehen, wenn ich einen 9-to-5-Sales-Job von Montag bis Freitag mache. Wenn ich in der Zeit aber an mir arbeite, mir neuen Content angucke, mir neue Perspektiven einhole, mir Feedback geben lasse von meinen Kollegen, von Peers, von Managern, wenn ich meine Gong-Calls irgendwie analysiere und sage, hey, das nächste mache ich das anders. Das ist für mich die Extrameile. Am Sonntag irgendwie aufzustehen und zu arbeiten, ist für mich ehrlich gesagt nicht die Extrameile.
Okay, also für mich fängt die Extrameile da an, wo ich anfange, Dinge zu tun, die über mein normales Limit hinausgehen. Egal, was es ist und über meinen normalen Level. Und das kann sein, dass ich einfach, wie du ganz richtig sagst, ey, boah, keine Ahnung, ich habe da was, muss unbedingt noch raus, weiß ich nicht. Für mich ist dieses, ich finde dieses Wort, die Extrameile gehen, eigentlich total schlimm, wenn ich es ehrlich sein darf. Ja. Weil, wodurch ist das entstanden? Das ist entstanden, Vertriebler zu motivieren, mehr zu machen als die 100%, die ich von ihnen erwarte. So. Das ist, glaube ich, das ist die Definition der Extrameile.
Da und wenn wir, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ja 100% nicht mehr das Sales Target sind, sondern dass ja die 130% mittlerweile, 150% sind. Das passt hier sehr gut rein.
Genau, richtig. Und das ist halt, und da finde ich, ist halt genau dieser Punkt, an den wir dann kommen, wo man sagen muss, ey, wenn das Ziel ist, dann kommuniziert es doch. Seid doch ehrlich. Erzählt doch nicht so einen Scheiß. Erzählt doch nicht den Leuten, hey, es ist weniger und alles ist gut und ich erwarte von dir aber die extra Meile. Das, was du bezahlst und was du dafür, das ist das, ne, was du erwarten kannst dafür. Und die extra Meile ist nichts, was du von jemandem erwarten kannst, sondern die extra Meile ist was, wofür derjenige sich entscheidet, es selbst zu tun. Es selbst zu gehen. Das ist der. Das ist beim Fußball, wenn Thomas Müller nach normalen Training noch eine Viertelstunde Freistöße übt. Das ist die extra Meile. Warum war Toni Kroos in dem, was er getan hat, so gut? Weil er immer genau das getan hat. Wenn ein Torwart nach dem Training noch mal eine halbe Stunde Sonderschicht dranhängt, das ist die Extrameile. Und das ist übrigens das, was ihn dann hinterher dazu macht, nämlich dass er Nationalspieler wird oder Nationaltorhüter. Das ist der Unterschied. Und das ist der Unterschied zwischen einem guten, einem sehr guten und einem Weltklasse-Spieler. Und genau das Gleiche gilt für mich auch im Sales. Die Extrameile ist für mich das, was du machst, was mehr ist als das, wofür du, was von dir erwartet wird, was du selber von dir erwartest, was wofür du bezahlt wirst, all das. Die Extrameile ist das, was dich besser in dem macht, was du tust. Finde ich. Das ist meine Definition dafür. Und die Extrameile ist nicht samstags irgendwie und das hinterher groß zu feiern bei LinkedIn. Ganz ehrlich, da kriege ich Brechreiz bei, wenn ich das lese, weil es ist einfach totaler Bullshit, zu glauben, dass da irgendjemand Bock drauf hat. Es gibt einen schönen Coversong von den Feisten zu Griechischer Wein von Udo Jürgens über ihren neuen Kollegen, der beim Chef der Oberarschkriecher ist. Das Lied heißt Kriech nicht da rein. Wer es nicht kennt, kann sich das mal runterladen. Auch Arschkriechen bei Vorgesetzten ist nicht die Extrameile, Leute. Vergesst es. Das ist halt wirklich was, ganz ehrlich, ich finde, dieser Begriff ist eigentlich so negativ behaftet, weil so viel Erwartung da drin steckt, die dir jemand aufstülpt, die aber niemand an dich haben kann. Warum ist Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt? Weil er selber für sich entschieden hat, immer die extra Meile zu gehen. Warum ist Toni Kroos einer der besten Spieler der Welt gewesen? Weil er für sich selber das entschieden hat. Kein Trainer hat zu ihm gesagt, hey Toni, wenn du nach dem Spiel noch jedes Mal eine halbe Stunde länger Freistöße übst, dann wirst du einer der Besten. Es kann sein, dass ihm das einer gesagt hat, aber das ist nicht das, das ist eine Motivation, die muss von innen herauskommen.
Hier würde ich tatsächlich sagen, dass selbst wenn das jemand gesagt hat, das macht für mich auch den Unterschied, dieses, wenn du das machst, dann kannst du werden.
Ja.
Oder du musst das machen,
damit du
das und das.
Genau, richtig.
Und für mich sind diese Extrameile und auch dieses, was ich auch auf LinkedIn sehe, Leute, und ich bin einer der reflektiertesten Menschen. Ich reflektiere mich auf alles. Ich kritisiere mich auch äußerst. Manchmal wirklich auch nicht gesund, dass ich mich da kritisiere. Und ich kann es auf LinkedIn nicht mehr lesen. Dieses, ja, wenn das und das nicht funktioniert, dann reflektiert euch mal selbst. Sorry. Ich glaube, dass viele Leute sich da draußen reflektieren und es liegt auch einfach manchmal nicht an dir. Das möchte ich hier auch nochmal sagen, auch im Sales. Es liegt auch manchmal nicht an dir, dass du gerade das oder das nicht geschafft hast, dass du es nicht geschafft hast, an dich zu verkaufen, dass gerade deine Pipe scheiße ist, dass dein Unternehmen scheiße ist. Es gibt so viele Gründe, damit hast du nichts zu tun. Mhm. Und die Extrameile und diese Reflexionsscheiße, das sind für mich Sachen, die mittlerweile von Teamleads oder auch von Companies für mich eine Legitimation quasi gebracht haben, um Leute zu verbrennen. Ja. Das ist für mich der einzige Grund dahinter und deswegen, ich gehe davon mit, dass das negativ konnotiert ist und ich hasse es auch teilweise, das zu nehmen und zu nutzen, weil es für mich mittlerweile so einen negativen Beigeschmack hat. Das wird dir ja eingetrichtert, das musst du so machen, ansonsten bist du nicht erfolgreich, ansonsten wird aus dir nichts und ansonsten wirst du auch nicht der Top-Performer und ansonsten erreichst du auch nicht deine Ziele, die ja mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr bei 100 liegen, sondern weitaus drüber, wo ich einfach nur einen Hals mittlerweile kriege und dann dann sehe ich da Leute draußen auf LinkedIn, kleine Schäfchen, die der ganzen Scheiß auch noch folgen. Ich denke mir so, okay, cool. Hat ja wirklich gut funktioniert mit diesem Brainwashing, weil es gibt ja Leute, die es machen und die es dann auch noch feiern. Wahrscheinlich aus der Perspektive, weil sie es selber machen müssen, weil sie vielleicht in diesem Loop sind gerade. Aber Leute, das ist nicht gesund. Und das solltet ihr schon gar nicht da draußen irgendwie kommunizieren. Und den ganzen Sales-Raps, die noch neu sind, die noch dazukommen, ja, alle schreien aus dem Sales, aber wir müssen mehr Leute reinholen. Ey, wenn ihr denen das beibringt, dann lasst es. Dann bitte keine neuen Sales-Rap, weil die werdet ihr alle gleich verbrennen.
Ja, total. Also ich habe die Tage irgendwo einen Beitrag gelesen von jemandem, der Sportler war und der dann in Sales gewechselt hat. Und ich finde, es ist wirklich ein schöner Vergleich auch. Warum machen Menschen Leistungssport und warum mache ich Sales? Letztendlich ist genau dieser Punkt, wenn du mehr erreichen willst, dann ist das immer das, was du selber für dich machen musst. Immer. Und das ist nie das, was dir irgendjemand aufstülpen kann. Nie. Also das ist für mich wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch das ist übrigens, wenn du das tust, die extra Meile gehen von dir aus, intrinsisch motiviert, dann macht dich das durchaus oder bringt dich das dem geborenen Verkäufer durchaus ein bisschen weiter oder ein bisschen näher. Wenn du das tust, weil dir jemand das von außen verkauft und dich unter Druck setzt damit und was weiß ich nicht, was alles, dann wirst du irgendwann die Lust am Sales verlieren. Und dann bist du halt auch nicht der geborene Verkäufer. Das ist der Unterschied dabei.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, mach das mit Leidenschaft und mit Spaß.
Ja.
Und unter diesen Gegebenheiten kann ich mir eben nicht vorstellen, dass wir alle dabei Spaß und Fun haben. Ich zumindest nicht. Dann hätte ich auch wirklich gar keinen Bock mehr. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu dem geborenen Verkäufer. Ich bin mir ziemlich sicher, und ich kenne deine Meinung dazu, dass da draußen schon die eine oder den einen gibt, der wirklich davon überzeugt ist, ich bin geborener Verkäufer, ich bin geborene Verkäuferin, ich bin geil. Ich würde behaupten, das sind vor allen Dingen auch die, die da ihre Lamborghinis auf Yachten haben oder die mit ihren Louis Vuitton-Taschen bei Edeka einkaufen gehen, dass die schon von sich glauben, dass sie richtig geil sind und die geborenen Verkäufer, Verkäuferin sind. Glaubst du, dass da einige auch mit dabei sind oder glaubst du, dass viele das so ein bisschen aus einem anderen Grund vielleicht auch machen?
Also grundsätzlich erstmal, ich gönne jedem seinen Lamborghini, jedem seine Yacht und jeder ihre Louis Vuitton-Tasche, wenn er oder sie sich das selbst erarbeitet hat. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, die Frage ist immer, was verkaufst du an wen? Ich habe eine ganze Zeit lang mal Versicherungen verkauft in einer Zeit, in der Versicherungen sehr verrucht waren, weil es gab da eine Organisation, der ein oder andere, der schon ein bisschen älter ist, wird jetzt sagen, haha, ich weiß, wovon er spricht. Die haben, glaube ich, auch an tote Omas noch Lebensversicherung verkauft. Also das war, ne, die haben dann irgendwie sich Namen auf den Friedhof geholt. Man muss einfach ehrlicherweise sagen, da gibt es auch viele, viele dabei, wo ich mir denke, ach, Kinder, wenn ihr das macht, dann ne, nehmt die Kohle, freut euch eures Lebens, aber prollt und protzt nicht noch damit rum. Insofern, ja, die Frage ist immer, kann so jemand zum Beispiel auch Lösungsverkauf? Finde ich, ist durchaus ja ein legitimer Punkt. Sind das Leute, die auch zuhören können? Sind das Leute, die verstehen können? Sind das Leute, die da Bock drauf haben? So, das ist halt so der Hauptpunkt. Ich glaube, verkaufen kannst du, wenn du so Grundskills hast, kannst du immer lernen. Und ich glaube, dann ist es auch egal, welches Produkt du tatsächlich verkaufst. Die Frage ist tatsächlich, ob es uns zustehen sollte, mit dem, was wir im Sales so verdienen, was ja durchaus oberhalb dessen ist, was eine Krankenschwester verdient und ein Arzt, die ja einen deutlich höheren Einfluss auf das haben, was sie für die Gesellschaft tun, dann auch noch damit rumzuprotzen. Das ist aber eine ethisch-moralische Frage, die sich jeder für sich stellen muss. Aber ich halte das für nicht sinnvoll und moralisch auch nicht gut, weil ich glaube, dass es falsche Begehrlichkeiten weckt. Das ist das eine. Es trägt, jetzt kommen wir mal auf einen Punkt, den du von mir sonst nie hörst, es trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei, definitiv. Weil gerade das einfach dafür sorgt, dass wir Dinge, die tausendmal größeren Einfluss auf die Gesellschaft haben, einfach massiv herabwerten. Also ob mir jemand, der, keine Ahnung, 25 ist und sich eine dicke Rolex ans Handgelenk haut und sich einen Lambo leistet und fünfmal im Jahr auf die Malediven fliegt, weil er, keine Ahnung, irgendwelche Finanzdienstleistungen oder Edelmetalle oder irgendeine andere Scheiße verkauft, der hat für mich tatsächlich null Impact auf die Gesellschaft und eine Krankenschwester viel mehr. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich finde, da wäre es an der Zeit, die Kirche im Dorf zu lassen. Das wird nicht passieren, weil der Fluch und Segen des Internets einfach so sind, wie sie sind. Ich würde mir wünschen, wenn wir aufpassen, dass wir Sales nicht wieder in eine verruchte Ecke schieben.
Das ist ein spannender Satz. Und ich glaube, mindestens eine Folge wert, weil ich nämlich jetzt eine kontroverse Frage hatte. Ist es dafür nicht vielleicht schon zu spät?
Ich würde sagen, wir machen einfach eine Folge dazu demnächst mal, ja. Hm?
Das würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja, abschließender Gedanke, den ich habe, dazu, was du gerade gesagt hast mit dem Protzen und Prollen. Ich finde, ich gönne es auch jedem, soll jeder haben, um Gottes Willen. Ja, bitte investiert in was auch immer ihr das möchtet. Es ist eure Sache und gönnt euch was für eure Dinge, wenn ihr hart arbeitet. Wenn ich mir mal vom Sales jetzt weg Sachen angucke, Business-Leute, wirklich reiche Leute, Leute, die wir alle kennen, berühmte Leute, ja, da habe ich immer das Gefühl und auch die Meinung dazu, dass die wirklich reichen Leute, die eben hart für ihre Sachen gearbeitet haben, das sind die, die du in einem Café neben dir nicht erkennen würdest, weil sie nämlich nicht mit allem behangen, was sie besitzen, herumlaufen. Mhm. Und die, die es sich nicht verdient haben, weil sie vielleicht reiche Kids sind oder weil sie vielleicht durch einen zufälligen Invest doch ziemlich schnell reich geworden sind und jetzt nur noch in diesem Luxus leben, das sind die, die es nach außen hängen, die aber den wirklich harten Weg auch dieses Erarbeitens, glaube ich, nicht so kennen. Und ich glaube, daran erkennt man ein bisschen auch den Unterschied. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand, der wirklich reich ist und das alles hat und, weiß ich nicht, 10 Rolex zu Hause hat und trotzdem mit einer Jogginghose rausgehen kann, dass diese Person das so raushängen lassen würde und so herablassend sein würde zu anderen, weil sie nämlich wissen, dass sie dahin gearbeitet haben, dass sie allen anderen da draußen es auch gönnen, sich dahin zu arbeiten, während andere das eben vielleicht nicht tun und das nicht gönnen und lieber zeigen, was sie haben, was für mich auch ein Indikator dafür ist, dass man ein sehr kleines und geringes Selbstbewusstsein hat, wenn man eben das so zeigen muss. Ja. Mhm. Das ist meine persönliche Einstellung. Wie gesagt, da draußen kann es Leute geben, die eine andere Stellung haben und meinen, dass sie trotzdem ein großes Selbstbewusstsein haben und deswegen die ganzen Sachen zeigen. Dann okay, ist deine Meinung völlig okay. Aber das ist nochmal so mein abschließender Gedanke dazu.
Mhm. Ja, bin ich dabei, komplett.
Okay, also wenn wir jetzt was mitnehmen, liebe Zuhörende, Björn und ich sind der Meinung, dass es den geborenen Verkäufer, die geborene Verkäuferin nicht gibt, dass ihr alle etwas lernen könnt, dass ihr alle gut werden könnt, dass ihr einfach nur aufgeschlossen, neugierig sein müsst, dass ihr eben auch an euch arbeitet, ohne dass wir es jetzt die Extrameile gehen nennen, dass ihr einfach versucht, das Beste aus euch rauszuholen und nicht unbedingt in der Competition mit Kollegen oder so steht und sagt, ihr müsst besser werden als die, sondern werdet immer nur besser, als ihr selber seid. Das ist übrigens ein Tipp, den ich von einem Manager bekommen habe, der wirklich nicht viel getaugt hat, aber das habe ich mitgenommen von ihm. Und ansonsten würde ich sagen, was unsere Empfehlung auch ist, connectet euch mit Communities, SDS of Germany, Sales in Dach, Masterclasses, schaut sie euch an. Es gibt den Artist Circus, es gibt Women in Sales, es gibt ganz viele coole Leute auf LinkedIn. Um uns nicht selber zu nennen, würde ich jetzt einfach noch Ben Bauer nennen, Ruben Kramer, Dima Honta, Christian Soller. Björn, wen würdest du noch nennen, den man auf jeden Fall mal folgen
kann? Also ich habe natürlich Helena und Mattia auf jeden Fall, mit denen man sich vernetzen sollte. Ne Lea, die ist auf jeden Fall wert, es sich mit ihr zu vernetzen. Das Women in Sales Network in die andere Richtung einfach mal gespielt, was, glaube ich, ganz vielen Frauen im Sales auch mal eine Plattform gibt, sich auszutauschen untereinander. Es gibt so, so, so viele, unendlich viele Möglichkeiten, auch von Menschen mit Menschen zu sprechen und von ihnen zu lernen.
Sehr schön. Und so könnt ihr die beste Verkäuferin, der beste Verkäufer werden, ohne dass ihr dazu vorher geboren wurdet. Dementsprechend, Leute, es war schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch. Wir hoffen, dass ihr eine richtig tolle Woche habt, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr alles kaufen könnt, was es ist, ob es ein Starbucks-Kaffee ist oder eine Rolex. Gönnt euch. Und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren. Wir freuen uns immer auf die Diskussion mit euch. Und dann hören wir uns tatsächlich schon nächste Woche Mittwoch wieder.
Bis dann.